ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg an diesem 7. Oktober mit Michael Castricius. 7. Oktober, eigentlich hätte heute an die Gründung der DDR vor 75 Jahren erinnert werden können. Aber seit dem letzten Jahr steht der 7. Oktober für den brutalsten Terroranschlag seit dem 11. September 2001, das Massaker der Hamas in Israel. 1200 ermordete Menschen, 250 entführt. Gedenkveranstaltungen prägten den Tag in Potsdam in Berlin. Etwa auf dem Bebelplatz in Berlin Mitte unter den Linden. RBB24-Reporterin Oda Tischewski schildert ihre Eindrücke.
Bauzäune umrahmen den Platz der Hamas-Geiseln mitten auf dem Bebelplatz. Nur wenige Meter entfernt vom Mahnmal für die Bücherverbrennung durch die Nazis stehen in einer Vitrine verbrannte Bücher, die aus einem israelischen Wohnzimmer stammen, dem Wohnzimmer von Alon Gad, der sich und seine dreijährige Tochter am 7. Oktober vor der Hamas retten konnte und der heute zum Gedenken in Berlin ist.
Everything you're seeing here, this is what I experienced on October 7. I was kidnapped. And I was supposed to be in Gaza right now. But I act and I succeeded to save myself and my daughter Geffen.
Weiße Plastikstühle auf dem Platz symbolisieren die Geiseln. Die Installation eines blutgetränkten Sofas, das im Schutt steht, illustriert, was israelischen Familien am 7. Oktober geschah. Der Nachbau eines der Hamas-Tunnels hingegen zeigt mit klaustrophobischer Deutlichkeit, was den Geiseln noch immer geschieht. Doch die Wirkung auf die deutsche Öffentlichkeit schwindet, bedauert Volker Beck, Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft.
Empathie hat man mit toten Juden. Man putzt gerne Stolpersteine. Juden, die sich wehren, wo man in einem Konflikt genau hinschauen muss, wer hatte nun Recht und wer hatte nun Unrecht. Das überfordert viele Leute. Dieser Konflikt ist einfach sehr kompliziert.
Dennoch ist die Freilassung der Geiseln für Beck der Schlüssel zu einer Deeskalation im Nahen Osten. Eine Hoffnung, die er und die Familien der Entführten nicht aufgeben wollen.
Wir wissen aus der Vergangenheit, dass es sehr lange Geiselnahmen von Seiten der Hamas gab. Deshalb darf man die Hoffnung nicht aufgeben und muss auch alles dazu tun, um möglichst viele von denen noch lebend freizukriegen.
Einer, der an seiner Solidarität mit Israel nie einen Zweifel gelassen hat, ist Kultursenator Joe Cialo. Es hat ihn zu einem der prominenteren Opfer pro-palästinensischer Übergriffe gemacht. Der 7. Oktober habe auch in Berlin, so formuliert es Cialo, Schmerzorte entstehen lassen.
Wir haben festgestellt, dass nach diesen Taten viele Menschen schlichtweg Angst hatten, unter Druck gesetzt worden sind. Auf der anderen Seite, wenn ich von Schmerzorten spreche, gibt es auch viele Menschen hier, die palästinensische Wurzeln haben. Durch die Hamas ausgelöste Gewaltspirale eben auch dadurch erfahren mussten, dass viele Verwandte, viele geliebte Menschen gestorben sind.
Im Zentrum des heutigen Gedenkens am Bebelplatz standen weder die Kriegshandlungen im Nahen Osten noch die Ausschreitungen am vergangenen Wochenende. Auf dem Bebelplatz ging es um 101 Menschen, die seit einem Jahr in den Händen der Hamas sind und über deren Schicksal kaum etwas bekannt ist.
RBB24-Reporterin Oda Tischewski. Nach Brandenburg. Vorläufiges. Dieses Wort konnte heute gestrichen werden vor dem Endergebnis der Brandenburger Landtagswahl. Die finale Prüfung hat keine wesentliche Änderung ergeben. Dem Endergebnis voran steht ab jetzt amtlich. Es bleibt bei der Sitzverteilung unter SPD, AfD, BSW und CDU, meldet Landespolitik-Reporterin Amelie Ernst.
Nach der vorgeschriebenen endgültigen Überprüfung hätten lediglich in etwas mehr als 300 Fällen Stimmen neu zugeordnet, nachträglich anerkannt oder richtig erfasst werden müssen, so Landeswahlleiter Josef Nussbaum.
Also was den technisch-organisatorischen Ablauf der Wahlen angeht, glaube ich, kann man feststellen, dass die optimal gelaufen sind in Brandenburg. Und ich würde auch gerne jetzt die Gelegenheit ergreifen, allen Wahlhelfenden draußen nochmal ausdrücklich dafür zu danken, weil das ist doch sehr viel Einsatz.
Die Abweichung zum bisher festgestellten Ergebnis bewege sich damit im Promillebereich, nämlich bei 0,029%. Auch die erhöhte Zahl von Briefwahlstimmen habe nicht zu mehr Fehlern geführt, so Nussbaum. Die gefundenen Fehler seien im Wesentlichen auf den Stress am Wahlabend und bei der Auszählung zurückzuführen. Den vielen Wahlvorständen und Helfenden sei dabei kein Vorwurf zu machen.
Das sind einfach Fehler, die passieren können, wenn man unter Stress steht und die Stimmzettel auszählt. Da sind zwei Dinge im Wesentlichen bei gewesen, entweder falsch übertragene Software beziehungsweise tatsächlich in einem ganz, ganz geringen Bereich Wertung der jeweiligen Stimmzettel.
Insgesamt haben 1.513.975 Brandenburgerinnen und Brandenburger an der Landtagswahl teilgenommen. Die Wahlbeteiligung lag damit bei 72,9%.
Über das jetzt amtliche Endergebnis der Brandenburg-Wahl aus Potsdam, Amelie Ernst. 7. Oktober, das war in der DDR also Gründungs- und deshalb Nationalfeiertag, begangen letztmalig von der Parteiführung kurz vor dem Mauerfall. 40 Jahre DDR feierte sie damals. Dabei lag die Wirtschaft bereits am Boden, Nachwirkungen spüren Arbeitnehmer noch heute. Das Chemiefaserwerk Guben etwa war in der DDR ein wichtiger Arbeitgeber, doch die textilen Glanzzeiten sind Geschichte. Jetzt sollen noch mal 2/3 der verbliebenen 320 Mitarbeiter von Indorama, ehemals Trevira, entlassen werden. Entsprechend groß ist der Aufruhr. RBB24-Reporter Philipp Manske berichtet von ihrer Demonstration heute in der Mittagspause vorm Werk.
Lautstark machen etwa 100 Beschäftigte ihrem Ärger Luft vor dem Gubener Chemiefaserwerk von Indorama, in dem hier viele seit Jahrzehnten arbeiten, auch schon als es noch Trevira hieß. Es herrscht Frust und Unverständnis.
Ich wollte eigentlich bis zur Rente noch hier arbeiten, aber so wie es aussieht, wird es nicht so sein.
Wir haben noch genug Arbeit, also es ist viel da. Aber wir verstehen halt nicht, warum das alles jetzt weggemacht werden soll. Deswegen sind wir ja unzufrieden.
Das versteht auch der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende nicht. Marcel Milde erklärt, dass die Belegschaft seit Jahren alles getan habe, um den Standort zu erhalten. Und nun das.
Arbeit ist gleich geblieben. Die Leute müssen schindern, krauchen auf dem Zahnfleisch und es kommt nichts drum rum. Außer wie jetzt gesagt, hier nochmal als Dankeschön, zu Weihnachten wahrscheinlich eine Kündigung. Das ist scheiße.
Warum genau der thailändische Mutterkonzern des Gubener Werks 210 Jobs streichen will, bleibt unklar. Das Unternehmen äußere sich nicht, kritisiert die Gewerkschaft IGBCE, die den Protest heute organisiert hat und die Entscheidung nicht akzeptieren will. Erläutert René Richter, Bezirksleiterin IGBCE.
Wir können noch mal gucken, ob alle Betriebsschließungen, die jetzt angekündigt sind, also Teilbetriebsschließungen und die Schließungen von bestimmten Linien, so rechtmäßig sind. Und wir können natürlich im Sozialplan jetzt gucken, welche Stellen müssen abgebaut werden, wer kann umgeschult werden, was könnte man mit Abfindungen machen.
Gubens Bürgermeister Fred Maro zeigt sich heute vor den Mitarbeitern kämpferisch und kündigt an, dass Brandenburgs Wirtschaftsminister direkten Kontakt nach Thailand zum Mutterkonzern aufnehmen wolle. Auch über Produktionskosten könne man reden. Wird das was ändern? Ein Mitarbeiter spricht aus, was andere vielleicht nur denken.
Vielleicht noch 1 oder 2 Jahre, dann ist das Unternehmen hier wahrscheinlich komplett zu, wenn hier nicht noch ein Wunder passiert.
Viele Beschäftigte werden wohl auch durch Wunder nicht mehr gerettet und gewiss ist nur, wer wann gehen wird. Laut Gewerkschaft soll der Stellenabbau bis Mitte 2025 abgeschlossen sein.
Und jetzt? Aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von Der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Nachdem viele Dorfgemeinschaften nach der Wende in Brandenburg brüchig wurden, haben sich einige in den letzten Jahren wieder zusammengerauft. So wie in Hasenholz, einem Gemeindeteil von Buko in der Märkischen Schweiz. Hier halten die Menschen verschiedener Generationen zusammen, erzählt Bewohner Florian Müller.
Na, wichtig ist, dass man sich aufeinander verlassen kann, dass man sich gut und lange kennt. Und dass man auch mal anrufen kann, wenn was ist. Und derjenige hat dann Zeit, zum Beispiel um zu helfen.
Angepackt wird gemeinsam, um das Dorf lebenswert zu halten. Zunächst kümmerten sich die Hasenholzer um die Dinge, die die Vorfahren im winzigen Ort mit seinen 70 Einwohnern hinterlassen haben. Die Schmiede zum Beispiel. Sie sieht fast noch so aus, wie sie immer aussah, weil man sich gemeinsam gekümmert hat. Egbert Müller kann deswegen hier immer noch schmieden und schleifen.
Es gehört einfach zur Geschichte von Hasenholz. Nicht? Wir haben die Kirche, wir haben eine alte Schule und eben auch die Schmiede. Und die Schmiede gehört zu Hasenholz wie alles andere. Und wir sind eigentlich stolz drauf, dass wir das noch haben und das wollen wir auch gerne bewahren.
Die 88-jährige Elsbeth West weiß noch, wie es früher in ihren Kindheitstagen in der Schmiede zuging.
Ja, da wurden hier die Pferde beschlagen und so weiter. Da kamen aus den anderen Ortschaften, ja, die Bauern.
Die Gemeinschaft kümmert sich um alles, was für jedermann zugänglich ist. Vor allem die Kirche liegt den Hasenholzern am Herzen. Als diese sanierungsbedürftig wurde und die Landeskirche kein Geld beisteuern konnte, beschloss die Dorfgemeinschaft, das zu tun, was viele hier gut können: backen und Gäste bewirten. Mit kleinen öffentlichen Festen wurde so viel Geld eingenommen, dass die alte Kirche saniert werden konnte, erzählt Dorfbewohnerin Kerstin Schnabel und auch, was ihre Dorfgemeinschaft so besonders macht.
Dorfgemeinschaft, glaube ich, macht aus, besonders hier in Hasenholz, dass erstmal viele Generationen zusammenleben und viele schon ganz lange in diesem Dorf. Es gibt ja diesen Dorfkern mit diesen Bauernhöfen und dann die mehr Zugezogenen. Und ausmacht, dass jeder offen empfangen wird, dass hier jeder mitmachen kann. Dass aber auch die, die nicht mitmachen wollen, deswegen nicht ausgeschlossen werden.
Olaf Schreiber ist einer von den Zugezogenen. Er freut sich, dass die Orgel aus dem 19. Jahrhundert das nächste Projekt ist, um das sich die Dorfgemeinschaft kümmern will. Denn so richtig geradeaus spielt sie nicht mehr. Die Orgel soll aber bald wieder in voller Pracht klingen.
Oh, es ist ein Traum. Ich bin ja relativ neuer Hasenholzer und Pianist. Und es ist wunderschön, hier spielen zu können und das zu begleiten, darum zu kämpfen. Sozusagen kann man fast sagen, dass das Ding mal wieder in Schuss kommt.
Die Alteingesessenen, so wie Gregor Noack, denken, dass die Dörfer Zukunft haben. Selbst hier, weit vom Schuss, kann er sich über fehlende Aufträge nicht beklagen. Nachdem Gregor Noack lange als Steinmetz im Ausland war, wollte er unbedingt wieder in seine Heimat zurück mit seinem Handwerk.
Vom Wandel würde ich jetzt noch nicht sprechen wollen, aber dass das Handwerk schon wieder attraktiver wird, interessanter wird, auch für junge Menschen, dass vielleicht irgendwie irgendwann dieser Boom abebbt, sozusagen hinter einem Bildschirm zu hocken und Sachen zu machen, sondern tatsächlich mit den Händen zu arbeiten, Sachen zu erfahren. Und kommen auch immer wieder Anfragen für Praktikas, um sozusagen einen Stein kennenzulernen oder beim Schreiner das Holz. Ich denke, dass sich das wieder wandeln würde.
Fast könnte man meinen, die Zeit in Hasenholz ist stehen geblieben. Nein, meint die junge Dorfbewohnerin Clarissa Czamajpreks.
Ob sie wirklich stehen geblieben ist, denke ich nicht. Also ich glaube schon, dass wir uns weiterentwickeln. Aber dass die Dorfgemeinschaft ist, wie sie ist, ist schon sehr schön, ja.
Es klingt, als wird genau deswegen noch viel Gutes in Hasenholz passieren.
Zurück nach Berlin durch einen programmierten Stau. Sanierungsarbeiten auf der AWUS haben begonnen. Gründlich sollen die werden und fast 2 Jahre dauern. Abschnitt für Abschnitt. Stauwanderung ist also zu erwarten. 80.000 Fahrzeuge am Tag werden ausgebremst. Los ging es heute zwischen Spanischer Allee und Kreuz Zehlendorf, berichtet rbb24-Reporterin Miriam Keuter.
Das bedeutet, hier gibt es erstmal eine neue Verkehrsführung auf diesem 2 Kilometer langen Abschnitt der AWUS. Hier gibt es ja bekanntermaßen 2 Spuren pro Richtung. Und das Gute ist, die wird es auch erstmal weitergeben. Allerdings werden die deutlich schmaler, denn in dieser ersten Bauphase, die jetzt begonnen hat, werden jeweils die linken Fahrspuren gesperrt, weil man nämlich jetzt damit beginnen möchte, den Mittelstreifen zu sanieren und deshalb wird der Verkehr auf die Standstreifen gelenkt. Das ist also der erste Schritt. Die Baustelle einzurichten dauert jetzt übrigens ungefähr 10 Tage und dann beginnt die eigentliche Sanierung, die dringend notwendig ist, wie uns Uwe Schmidt von der Autobahn GmbH gesagt hat, denn der Asphalt, der sei total verschlissen.
Die Fahrbahn ist in einem so maroden Zustand, dass man einfach aus Verkehrssicherheitsgründen diese jetzt erneuern muss. Da gibt es Tragfähigkeitsprobleme, also was zu Rissen führt, Schlaglöcher, es muss immer wieder ausgebessert werden.
Eigentlich wollte man schon im Jahr 2017 mit der Sanierung hier in der AWUS begonnen haben. Nun sind 7 Jahre ins Land gezogen und jetzt ist es auf einmal sehr eilig und dringend, denn, wie wir alle wissen, sollen ja bald die Bauarbeiten am Dreieck Funkturm beginnen, also am nördlichen Ende der AWUS. Und da muss man jetzt mal langsam zusehen, dass man fertig wird hier. 2 Jahre wird jetzt erstmal in 4 Bauphasen gearbeitet. Teilweise wird es dann statt einwärts nur eine Fahrspur geben, zum Ärger der ganzen vielen Pendler. Das sind ja schätzungsweise 85.000. Und eine von ihnen ist Michelle aus Ludwigsfelde.
Ja, schrecklich. Das ist genau mein Arbeitsweg. Von Ludwigsfelde nach Zehlendorf. Ich befürchte, dass ich jetzt 2 Jahre lang wahrscheinlich 10, 15 Minuten, wenn das mal hinhaut, länger brauche. Und nur meine kleine Tochter abhole, habe ich ein Problem.
Also 10, 15 Minuten ist aber noch, sage ich mal, optimistisch.
Ich bin optimistisch wahrscheinlich gerade noch. Ich muss halt einen anderen Weg wahrscheinlich über Teltow. Ich habe ein bisschen Schiss. Als ich das gestern gehört habe, muss ich sagen.
Aber das Gute, das muss man an dieser Stelle auch sagen, ist, die AWUS wird nicht komplett gesperrt und bleibt weiterhin befahrbar. Neben der dringenden Sanierung der Fahrbahn gibt es auch noch andere Dinge, die getan werden müssen. Da sind zum Beispiel Stützwände oder Brückenteile, die erneuert werden. Außerdem werden 2 Auffahrten, und zwar die am Kreuz Zehlendorf und die an der Spanischen Allee, werden auch erneuert. Das heißt, die werden dann für diese Zeit gesperrt. Aber das passiert alles zu einem anderen Zeitpunkt. Also wie gesagt, in 2 Jahren, 2026, will die Autobahn GmbH fertig sein, beziehungsweise sie muss fertig sein, denn sonst drohen hohe Vertragsstrafen.
Fertig werden in 2 Jahren, so der Asphalt Gott will. Mit dieser Reportage von Miriam Keuter endet der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius.
Die nächste Ausgabe nicht verpassen. Gleich mal abonnieren und weiterempfehlen. Und einen Podcast mit etwas mehr Ballgefühl gibt es immer montags beim Hauptstadtderby. Hier widmen sich Ur-Unioner Christian Beek und Hertha-Ikone Axel Kruse jede Woche den beiden großen Fußballclubs der Hauptstadt. Überall, wo es Podcasts gibt und in der ARD-Audiothek.